Schriften zur Neuorganisation der Gesellschaft von Dr. Martin Luther. Dass Eltern die Kinder zur Ehe nicht zwingen noch hindern und Kinder ohne der Eltern Willen sich nicht verloben sollen. Dem gestrengen und festen Hans Schotten, Ritter und so weiter, meinem lieben Herrn und Freund von Martinus Luther. Gnade und Friede in Christo, unserem Herrn und Heiland. Gestrenger, lieber Herr und Freund. Da ich vom ehelichen Leben anfing zu schreiben, besorgte ich wohl, es würde mir gehen, wie es jetzt geht, dass ich mehr damit würde zu schaffen gewinnen, denn sonst mit meiner ganzen Sache. Und wenn man sonst nirgendworan spüren könnte, dass der eheliche Stand so göttlich wäre, möcht allein das genugsam sein, dass sich der Weltfürst, der Teufel so mannigfaltig da widersperret, wehret mit Händen und Füßen und allen Kräften, dass ja der Hurerei nicht weniger, sondern mehr werde. Ich habe vorhin geschrieben, wie der Gehorsam gegen die Eltern so groß sei, dass ein Kind ohne ihr Wissen und Willen sich nicht verloben noch verehelichen solle, und wo es geschehe, die Eltern Macht haben, solches zu zerreißen. Nun fahren die Eltern herum zu sehr auf diese Seite und fangen an, ihre Kinder zu hindern und aufzuhalten nach ihrem Mutwillen und, wie ihr mir neulich auch ein Stück erzählt, zu zwingen, die oder den zu nehmen, da keine Lust noch Liebe hinzieht. Dass ich abermal hier meinen Rat und gute Meinung gezwungen werde auszulassen, ob jemand sich danach richten und trösten möchte. Hier mit Gottes Gnaden befohlen. Amen. Das Erste. Dass die Eltern die Kinder zur Ehe zu zwingen kein Recht noch Macht haben. Es ist gar viel ein anderes, die Ehe zu hindern oder wehren und zur Ehe zu zwingen oder dringen. Und ob die Eltern gleich im Ersten, nämlich die Ehe zu wehren, Recht und Macht hätten, so folget daraus nicht, dass sie auch Macht hätten, dazu zu zwingen. Denn es ist je leidlicher, dass die Liebe, so zwei gegeneinander haben, zertrennt und verhindert werde, denn dass zwei zusammengetrieben werden, die weder Lust noch Liebe zusammen haben. Sinnte mal dort eine kleine Zeit lang Schmerzen ist, hier aber zu besorgen ist eine ewige Hölle und alles Unglück das ganze Leben lang. Nun spricht Paulus im 2. Korinther Kapitel 10, Vers 8, dass auch die allerhöchste Gewalt, nämlich das Evangelium zu predigen und die Seelen zu regieren, sei nicht von Gott gegeben zu verderben, sondern zu bessern. Wie viel weniger sollte dann die Gewalt der Eltern oder irgendeine andere Gewalt gegeben sein zu verderben und nicht vielmehr allein zu bessern? Darum ist das gewiss, dass väterliche Gewalt ein solch Ziel und Maß hat, dass sie nicht weiter sich strecke, denn sofern sie dem Kinde ohne Schaden und Verderben sonderlich der Seele sei. Wenn nun ein Vater sein Kind zur Ehe dringet, da das Kind nicht Lust noch Liebe hin hat, da übertritt er und übergeht seine Gewalt und wird aus Vater ein Tyrann, der seine Gewalt braucht nicht zur Besserung, dazu sie ihm gegeben ist von Gott, sondern zum Verderben, dazu er sie sich selbst nimmt ohne Gott, ja wider Gott. Desselben gleichen, wo er sein Kind verhindert oder so lässt gehen, dass er ihm nicht gedenkt, zur Ehe zu helfen, wie sich's wohl begibt zwischen Stiefvater und Kindern oder zwischen Waisen und Vormündern, da der Geiz mehr trachtet nach des Kindes Gut denn nach seiner Notdurft, da ist wahrlich das Kind frei und mag tun, als wäre ihm sein Vater und Vormünder tot, sein bestes Gedenken, sich in Gottes Namen verloben und versorgen, aufs Beste, wie es kann. Doch sofern, dass das Kind den Vater zuvor drum ersuche, oder ersuchen und ermahnen lasse, dass es gewiss sei, wie der Vater oder Freunde nichts wollen dazu tun, oder mit vergeblichen Worten immer und immer aufziehen, denn in solchem Fall lässt der Vater seine Pflicht ungeweiht anstehen und gibt das Kind in Gefahr seiner Ehre und Seele. Darum hat er verdient und ist billig, dass man nach ihm auch nicht frage, der nach deiner Ehre und Seele nicht fraget. Sonderlich dienet dies daher, wo die Freunde sich sperren, den armen Nonnen zu helfen zur Ehre, wie sie jetzt tun, und fragen weder nach Ehre noch Seele ihres Geblüts. Da ist genug ihnen angesagt, und danach immerfort in die Ehe im Namen Gottes, Freunde zürnen oder lachen darum. Aber der größte Knoten in dieser Frage ist wohl der, ob ein Kind schuldig sei, dem Vater gehorsam zu sein, der es zur Ehe oder zu der Person dringet, da es nicht Lust zu hat. Denn dass der Vater daran Unrecht und wie ein Teufel oder Tyrann tut, nicht wie ein Vater, ist leichtlich beschlossen und verstanden. Aber ob das Kind solche Gewalt und Unrecht leiden solle und solchem Tyrannen folgen, da stößt es sich, weil Christus in Matthäus Kapitel 5, Vers 39 bis 41 öffentlich und dürr gebietet. Man solle dem Bösen nicht widerstehen und zwei Meilen gehen mit dem, der eine Meile fordert, und den Mantel zum Rock fahren lassen und auch den anderen Backen herhalten. Daraus will folgen, dass ein Kind solle und müsse solchem Unrecht gehorchen und nehmen, wozu ihn solch tyrannischer und väterlicher Vater zwingt. Hierauf antworte ich: Wenn man diese Sache bei den Christen handelt, so ist hier dem Ding bald geraten. Denn ein rechter Christ, der dem Evangelio folget, weil er bereit ist, Unrecht und Gewalt zu leiden, es treffe auch Leib, Gut oder Ehre an, es wäre kurz oder lang oder ewig, wie Gott will, der würde sich freilich nicht weigern, noch wehren, solche gezwungene Ehe anzunehmen. Und würde tun wie einer, der unter den Türken oder sonst in Feindeshand gefangen, müsste nehmen, welche ihm der Türke oder Feind zudringe, ebenso als wenn er ihn ewig in einen Kerker legt oder auf eine Galeere schmiedet. Wie wir des haben ein trefflich Exempel an dem heiligen Erzvater Jakob, dem seine Lea ward mit allem Unrecht wider seinen Willen zugedrungen, und er sie doch behielt, wiewohl er's für den Menschen nicht schuldig wäre gewesen. Ob er sie gleich mit Unwissen beschlafen hatte, dennoch litt und duldete er solch Unrecht und nahm sie ohne seinen Willen. Aber wo sind solche Christen? Und ob Christen wären, wo sind sie, die so stark sind wie dieser Jakob war, dass sie solches über ihr Herz könnten bringen? Wohlan, mir gebührt nicht zu raten noch zu lehren, als was christlich ist in dieser Sache und allen anderen. Wer diesem Rat nicht folgen kann, der bekenne seine Schwachheit vor Gott und bitte um Gnade und Hilfe. Ebenso wohl wie der, der sich fürchtet und scheue zu sterben oder etwas anderes zu leiden um Gottes Willen, dass er doch schuldig ist und zu schwach sich fühlet, dasselbe zu vollbringen. Denn da wird nichts anderes draus, das Wort Christi muss bleiben. Sei zu Willen deinem Widersacher, weil du mit ihm auf dem Wege bist. Es will auch nicht helfen, die Ausrede, wenn man wollte sagen, aus solcher gezwungener Ehe würde kommen Hass, Neid, Mord und alles Unglück. Denn Christus wird bald dazu antworten: Da lass mich für sorgen, warum trauest du mir nicht? Gehorchest du meinem Gebot, so kann ich's wohl machen, dass deren keines kommt, das du fürchtest, sondern alles Glück und Heil. Willst du auf ungewiss zukünftig Unglück mein gewiss glückselig Gebot übertreten? Oder willst du übel tun, auf das Gutes geschehe? Welches Paulus verdammt in Römer Kapitel 3, Vers 8. Und obgleich gewiss Unglück künftig und schon vorhanden da wäre, Solltest du um deswillen mein Gebot nachlassen, so du doch schuldig bist, Leib und Seele zeitlich und ewiglich um meinetwillen in die Schanze zu geben. Doch den schwachen Christen, die solches Gebot Christi nicht halten könnten, wollte ich also raten, dass gute Freunde bei dem Fürsten, Bürgermeister oder anderen Obrigkeit suchten und erwürben, dass solchem Vater seines freveligen Unrechts und teuflischer Gewalt gesteuert und das Kind von ihm errettet und er zu rechtem Brauch väterlicher Gewalt gezwungen würde. Denn wiewohl Unrecht zu leiden ist einem Christen, so ist doch auch die weltliche Obrigkeit schuldig, solch Unrecht zu strafen und zu wehren und das Recht zu schützen und Hand zu haben. Wo aber die Obrigkeit auch säumig oder tyrannisch sein wollte, wäre das die letzte Hilfe, dass das Kind fliehe in ein ander Land und verließe Vater und Obrigkeit. Gleich wie vor Zeiten etliche schwache Christen flohen in die Wüste vor den Tyrannen, wie auch Urias der Prophet floh in Ägypten vor dem König Joachim und die 100 Propheten, auch Elia selbst vor der Königin Jezebel. Außer diesen drei Stücken weiß ich einem Christen keinen anderen Rat zu geben. Die aber nicht Christen sind, die lasse ich hierin schaffen, was sie könnten und was die weltlichen Rechte gestatten. Das andere, dass ein Kind sich nicht solle verehelichen noch verloben, ohne Willen und Wissen seiner Eltern. Wiewohl ich davon in der Postille auch geredet habe, so muss ich's doch hier wiederholen. Hier stehet gewaltiglich und fest das vierte Gebot Gottes. Du sollst Vater und Mutter ehren und gehorsam sein. Darum lesen wir auch kein Exempel in der ganzen Schrift, dass sich zwei Kinder selbst miteinander verlobt haben, sondern allemal geschrieben steht von den Eltern. Gebt euren Töchtern Männer und euren Söhnen Weiber. Nachzulesen in Jeremia Kapitel 29, Vers 6. Und im zweiten Buch Mose Kapitel 21, Vers 9 sagt Moses: Wo der Vater dem Sohn ein Weib gibt, und so weiter. Also nahmen Isaak und Jakob Weiber aus väterlichem Befehl. Daher auch der Brauch gekommen ist in aller Welt, dass die Hochzeiten oder Wirtschaften öffentlich mit Wohlleben und Freuden ausgerichtet werden, damit solch heimliche Gelübde verdammt werden und der Ehestand mit Wissen und Willen beider Freundschaft bestätigt und geehrt wird. Denn auch Adam, der erste Bräutigam, seine Braut Eva nicht selber nahm, sondern wie der Text klärlich ausdrückt. Gott brachte sie zuvor zu ihm, und also nahm er sie an. Das ist aber alles geredet von solchen Eltern, die sich väterlich gegen das Kind halten, wie droben gesagt ist. Denn wo sie das nicht tun, sind sie gleichzuhalten, als wären sie nicht Eltern, oder wären tot und das Kind frei, sich zu verloben und verehelichen, welchem es gelüstet. Dann aber halten sie sich nicht väterlich, wenn sie sehen, dass das Kind erwachsen und zur Ehe tüchtig und geneigt und doch nicht dazu helfen oder raten wollen. Sondern ließen's wohl immer so hingehen oder auch dringen oder zwingen, geistlich oder keusch zu leben, wie bisher der Adel mit seinen Töchtern gefahren und sie in die Klöster verstoßen hat. Denn die Eltern sollen wissen, dass ein Mensch zur Ehe geschaffen ist, Früchte seines Leibes von sich zu ziehen, sowohl wie ein Baum geschaffen ist, Äpfel oder Birnen zu tragen. Wo Gottes hohe sonderliche Gnade und Wunder die Natur nicht ändert oder hindert. Darum sind sie auch schuldig, den Kindern zur Ehe zu helfen und aus der Gefahr der Unkeuschheit zu setzen. Tun sie das nicht, so sind es nicht mehr Eltern. So ist das Kind schuldig, sich selbst zu verloben, doch zuvor dasselbe angesagt und der Elternlässigkeit beklagt und ihm selbst aus der Gefahr der Unkeuschheit und in den Stand dazu, es geschaffen ist, zu helfen, es gefalle Vater, Mutter, Freunden oder Feinden. auch wo es so ferne kommt, dass über das Gelübde sie heimlich ein Leib geworden sind, ist es billig, dass man sie zusammenlasse und väterliche Gewalt die Hand abtue, wiewohl im Gesetz Moses Gott auch in solchem Fall das Kind dem Vater vorbehielt, wie es im zweiten Buch Mose Kapitel 22 Vers 16 stehet. Wenn eine Dirne beschlafen wird von jemand, soll er sie begaben und zur Ehe behalten. Will aber ihr Vater nicht, soll er ihr die Morgengabe ausrichten und so weiter. Aber zu der Zeit lag nicht viel an der Jungfrauschaft. Weil aber bei unserer Zeit ein großer Ekel ist, eine Verrückte zu nehmen und gleich für eine hohe Schande gerechnet wird, dass also der andere Teil dieses Gesetzes Moses von väterlicher Macht über die verrückte Jungfrau demselben Kind gefährlich und schädlich ist, so bleibt billig der erste Teil, dass sie der behalte, der sie geschwächt hat. Dass aber jemand wollte vorgeben, hat der Vater geweiht, des Kindes Gelübde und Ehe zu hindern und zu zerreißen, so hat er auch geweiht, ihm die Ehe gar zu verbieten und zur Keuschheit zu zwingen, und so weiter. Antworte ich. Nicht also. Ich hab droben gesagt, ein Mensch sei geschaffen nicht vom Vater, sondern von Gott, dass er essen, trinken, Frucht haben seines Leibes, schlafen und andere natürliche Werke tun soll, welches steht in keines Menschen Gewalt zu ändern. Darum ist es gar viel ein anderes, die Ehe mit dieser oder jener Person zu hindern und die Ehe ganz abzusagen. Denn gleich wie der Vater kann gebieten, dass sein Kind dies oder das nicht esse oder trinke, hier oder da nicht schlafe, so kann er doch nicht wehren, dass es gar ohne Essen und Trinken und Schlaf bleibe. Ja, er ist schuldig, dem Kinde Essen, Trinken, Kleider, Schlaf und alles zu versorgen für des Kindes Not und zu seinem Besten. Und wo er das nicht täte, so ist er nimmer Vater und muss und soll es das Kind selbst tun. Also auch hat er Macht zu wehren, dass sein Kind diesen oder jenen nicht nehme, aber gar keinen zu nehmen hat er nicht Macht, sondern ist schuldig, dem Kind einen zu geben, der ihm gut und füglich sei oder sich versehe, dass er ihm füglich sei. Tut er's nicht, so muss und soll das Kind selbst sich versorgen. Wiederum kann er auch ohne Sünde sich seines Rechts und Gewalts verzeihen und wenn er treulich geraten und gewehret hat, dem Kinde seinen Mutwillen lassen, dass es ohne Vaters Willen nehme, welchen es will. Denn wer kann alles Unrecht wehren, wo man guten Rat und treuer Meinung nicht folgen will? Gleichwie Isaak und Rebekka ließen ihren Sohn Esau machen, wie er wollte, und Weiber nehmen, die ihnen nicht gefielen, nachzulesen im ersten Buch Mose Kapitel 26 Vers 34 und Kapitel 28 Vers 9. In solchem Fall hat der Vater genug getan seiner Pflicht und väterlicher Schuld und ist nicht Not, dass er's mit Schwert und Stange wehre. Gott wird des Kindes Ungehorsam und Mutwillen wohl finden und treffen. Summa summarum, solche Sachen geschehen nach zweierlei Recht, christlich oder menschlich. Christlich soll es also zugehen, dass auf beiden Teilen Wille und Wissen sei, dass der Vater sein Kind hingebe, nicht ohne Willen und Wissen des Kindes, wie geschrieben steht im ersten Buch Mose Kapitel 24 Vers 57. Dass Rebekka zuvor darum gefragt ward und ihr Vollwort und Willen darein gab, dass sie Isaaks Weib sein sollte. Wiederum das Kind auch nicht ohne Wissen und Willen des Vaters sich vergebe. Geschieht es aber menschlich und nach dem gestrengen Recht, so mag der Vater das Kind hingeben und das Kind ist schuldig, ihm zu gehorchen. Und der Vater hat Macht zu zerreißen das Gelübde, so das Kind getan hat, und das Kind hat nicht Macht, sich hinter dem Vater zu verloben. Will aber ein Teil christlich fahren, nämlich der Vater, So mag er auf sein Recht verzichten und das Kind lassen sich seines Mutwillens und Ungehorsams walten. Und nach getanem treuem väterlichem Widerstand, Warnung und Rat, sein Gewissen entschuldigen und dem Kinde sein Gewissen lassen beschweret sein. Wie wohl mehr Ungehorsam manchmal manche heilige Väter haben von ihren Kindern geduldet, ohne ihren Willen und die Sache Gott heimgegeben. Geschieht es aber weder menschlich noch christlich, sondern teuflisch, wie wenn der Vater mit Gewalt dringt zur Ehe, da kein Herz zu ist im Kinde. So denke dasselbe Kind, der Türke habe es gefangen und es müsse dem Feinde zu Willen leben. Oder wo es kann, so entrinne es, wie gesagt ist. Das sei diesmal zu einem Sendbrief genug. Es wird vielleicht die Sache selbst noch wohl mehr herauszwingen, wie man soll dem Recht nach und nicht allein dem Evangelium nach handeln.